Willkommen beim Podcast der OTC Germany. In jeder Folge behandeln wir zusammen mit Spezialisten eine Themenstellung rund um die Verfahren der Frakturversorgung. Unser Angebot richtet sich insbesondere auch an junge Ärztinnen und Ärzte in ihrer Vorbereitung auf die Facharztprüfung. Unser heutiger Gast ist Privatdozent Dr. Tobias Helfen vom Klinikum der LMU München. Er beantwortet gleich 10 Fragen zu einem seiner Spezialgebiete, dem coracoacromioklavikulären Komplex. Aber bevor es richtig losgeht, Dr. Helfen, stellen Sie sich doch bitte einmal kurz selbst vor.
Mein Name ist Tobias Helfen. Ich bin geschäftsführender Oberarzt am Muskuloskeletalen Universitätszentrum in München. Ich leite dort den Schwerpunkt obere Extremität. Mit der OTC besteht ein bereits langjähriger Kontakt durch verschiedene Kursformate, zum Beispiel wie auch jetzt im ersten Halbjahr 2022 der geplante Kurs Alterstraumatologie.
Dann sage ich herzlich willkommen, Dr. Helfen, und starte direkt mit der ersten unserer 10 Fragen. Was ist der coracoacromioklavikuläre Komplex?
Der coracoacromioklavikuläre Komplex ist der Bereich, der umgangssprachlich Schulterdach genannt wird, der sich kuppelförmig über dem Glenohumeralgelenk aufspannt. Ein, wie ich finde, sehr spannender Komplex, der total fest und ohne viel Bewegung im Normalzustand in sich ruht und sich, sobald eine Verletzung vorliegt, doch durchaus komplex instabil verhalten kann. Der coracoacromioklavikuläre Komplex besteht knöchern aus dem Acromion, das mit der lateralen Clavicula das Acromioklavikulargelenk bildet, das abgekürzt ACG genannt wird und bespannt ist vom acromioklavikulären Band, welches eigentlich aus 2 Bändern besteht, nämlich dem Ligamentum acromioclavicularis superius und inferius. Diese bilden mit der Gelenkkapsel in gewisser Weise eine Einheit. Zudem befindet sich inmitten ein Discus intraarticularis, der das AC-Gelenk bildet. Die coracoclavikulären Bänder, CC-Bänder genannt, entspringen dem Prozessus coracoideus und spannen sich dann lateral als Ligamentum trapezoidium und medial als Ligamentum conoidium entlang der lateralen Clavicula auf. Dann sind für die Verletzungen dieser Region eher untergeordnet wichtig, aber doch dazugehörend, zum einen das coracoacromiale Band von dem Acromion zur Coracoidspitze hinziehend und das fast unbekannte Ligamentum transversum scapulae superius, das Foramen scapulae bildet und häufig verknöchert.
Nun geht es in unserem OTC-Podcast ja fast immer um Frakturen und deren Versorgung. Welche Verletzungen gibt es denn innerhalb des coracoacromioklavikulären Komplexes und wie häufig sind diese?
Da sind 2 Verletzungen ganz vorneweg zu nennen. Zum einen die Acromioklavikulargelenksverletzung, die mit, je nach Literaturstelle, 4-12% aller Verletzungen des Schultergürtels einhergeht und vor allem männliche Patienten so zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr betrifft. Die risikobehafteten Hauptsportarten sind am ehesten Kontaktsportarten oder auch Hochrasanzsportarten wie Downhill, Eishockey, Rugby, Handball. Einige Publikationen sehen die Verletzungen auch häufig im alpinen Wintersport. Hier werden sie zum Teil mit 20% aller Verletzungen des Schultergürtels angegeben. Und dann als ebenfalls häufige Verletzung in diesem Bereich die laterale Clavicula-Fraktur, die mit 3-4% aller Frakturen des Erwachsenen gilt. Und 1/5 aller Clavicula-Frakturen fokussieren sich auf die laterale Clavicula. Die Frakturen des lateralen Drittels der Clavicula treten ebenfalls häufiger bei männlichen Patienten zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr auf. Interessanterweise gibt es hier einen zweiten Altersgipfel, geschlechterunabhängig, nämlich bei Patienten über 70 Jahren. Hier könnte zum Beispiel Osteoporose eine Assoziation spielen. Die Traumamechanismen sind letztendlich die gleichen wie bei der ACG-Verletzung. Und dann als dritte Verletzungsentität, aber deutlich seltener in diesem Komplex zu nennen, sind die Korakoidfrakturen, zu denen ich später kurz was sagen möchte.
Sie haben jetzt verschiedene Verletzungen benannt und auch über deren Häufigkeit gesprochen. Wie werden diese Verletzungen denn überhaupt klassifiziert?
Die ACG-Verletzungen wurden in den 60er Jahren zunächst von Tossi in drei Typen beschrieben. Diese Klassifikation wurde auch lange benutzt, zumindest mal bis in die 1980er Jahre. Dann kam Charles Rockwood dazu und hat eine deutlich präzisere Klassifikation publiziert. Wir kennen hier sechs verschiedene Verletzungstypen. Der Rockwood Typ 1 hat ein elongiertes AC-Band bei ansonsten intakter ligamentärer Integrität. Radiologisch habe ich hier faktisch einen Normalbefund. Bei der Rockwood Typ 2 Verletzung habe ich ein rupturiertes AC-Band bei erhaltenen CC-Bändern. Radiologisch sehen wir eine Granialisierung um etwa ein Viertel Schaftbreite im AP-Strahlengang. Bei der Rockwood Typ 3 Verletzung sind alle drei Ligamente rupturiert. Ich habe eine moderate Granialisierung um etwa ein Viertel bis eine Schaftbreite. Der Typ 4 stellt eine biomechanische Besonderheit dar. Hier kommt es zu einer posterioren Dislokation der lateralen Clavicula in oder durch den Trapeziusmuskel. Diese Pathologie kann ich besonders gut im axialen Strahlengang nachvollziehen. Bei der Rockwood Typ 5 Verletzung sind ebenfalls alle drei Ligamente rupturiert. Ich habe durch eine zusätzliche Verletzung der deltoidiotrapezoidalen Faszie eine größere Granialisierung etwa um 1 bis 3 Schaftbreiten. Und bei der Typ 6 Verletzung kommt es zu einer inferioren Verhakung der lateralen Clavicula unter das Korakoid, eine Situation, die ich immer operativ reponieren muss. Im Vergleich zu den ACG-Verletzungen existieren zur lateralen Clavicula-Fraktur gleich mehrere parallel akzeptierte Klassifikationen, die in unterschiedlicher Weise die Frakturlokalisation, den Frakturverlauf oder die Beteiligung der CC-Bänder berücksichtigen, was in gewisser Weise komplex ist. Problematisch ist, dass die Frakturen hinsichtlich ihrer Stabilität innerhalb der Klassifikationssysteme doch unterschiedlich bewertet werden, unter der gleichen Benennung unterschiedliche Frakturformen beschrieben werden und gleiche Frakturformen trotz ähnlicher Merkmale zum Teil unterschiedlich subklassifiziert werden. Die Klassifikation nach NIR ist eine der gängigsten und unterscheidet die stabilen Typ 1 und 3 Frakturen, die lateral der intakten CC-Bänder verlaufen, von den instabilen Typ 2 Frakturen, die medial der intakten, in dem Fall die Typ 2a Verletzung, oder partiell gerissen, die Typ 2b Verletzung, CC-Bänder lokalisiert sind, sowie den instabilen Typ 5 Verletzungen, bei dem die CC-Bänder knöchern komplett ausgerissen sind. Dann kam Craig hinzu und ergänzte später nochmal eine ebenfalls instabile Fraktur, die Typ 2C-Fraktur, bei dem die Fraktur lateral der rupturierten CC-Bänder verläuft. Im deutschsprachigen Raum hat sich zudem die Klassifikation nach Jäger und Breitner verbreitet. Der Typ 1 nach Jäger und Breitner ist immerhin identisch mit dem der NIR-Klassifikation. Der Typ 2 hingegen bezeichnet bei der Jäger-Breitner-Klassifikation eine ligamentäre Fraktur und wird in den Typ 2a mit Ruptur des Ligamentum conoidium und den Typ 2b mit Ruptur des Ligamentum trapezoidium unterteilt. Der Typ 2a nach Jäger und Breitner entspricht also dem Typ 2b nach NIR, also leider durchaus verwirrend. Jetzt ist es schon hinreichend kompliziert und jetzt kommen nochmal die Briten ins Spiel. Die Edinburgh-Klassifikation von Robinson geht von einer erhaltenen Kontinuität der CC-Bänder aus. Die Verbindung zwischen Prozessus coracoideus und der Clavicula kann aber durch einen Ausriss der knöchernen Insertionsstelle auch unterbrochen sein, was wiederum mehrere Varianten generiert. Eine den unterschiedlichen Klassifikationen gewissermaßen übergeordnete Beschreibung ist das Konzept nach Goss, der den Superior Shoulder Suspensory Complex beschrieben hat. Er beurteilt eine, sagen wir mal, singuläre Verletzung eines Ligaments oder eine einfache Fraktur als stabil. Eine zweifache Verletzung, also die Verletzung zweier Bandkomplexe, zwei Frakturen oder die Kombination aus Fraktur und Bandverletzung, führt zu Instabilität und somit zur Operationsindikation.
Oha, dann halten wir mal fest, die Klassifizierungen für diesen Komplex sind genau das, nämlich komplex.
Ja, leider.
Kommen wir doch mal zur Diagnosestellung. Welche Bildgebung ist denn da sinnvoll?
Für die Beurteilung frischer ACG-Verletzungen muss man leider eine bis heute andauernde gewisse Inhomogenität der verwendeten bildgebenden Diagnostik unterstellen. Schaut man in die Literatur, sind bis zu 7 verschiedene nativradiologische Projektionen im klinischen Alltag beschrieben, die auch durchaus zur Anwendung kommen. Ein Konsensuspapier der Sektion obere Extremität der International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopedic Sports Medicine, ISACOS, hat sich vor einigen Jahren mit der Fragestellung befasst und die 3 diagnostischen Bildgebungen der Wahl als Empfehlung herausgegeben. Hier ist zunächst die konventionelle Zankeraufnahme, also eine bilaterale belastete Aufnahme, die sogenannte Wasserträgeraufnahme, die mit standardisiert 10 Kilo Gewichten an beiden Armen durchgeführt wird, zu nennen. Die unbelastete Zankeraufnahme sollte nicht mehr durchgeführt werden, da Verletzungen doch häufig signifikant unterschätzt werden. Wegen der Strahlenhygiene sollten zudem auch keine Panoramaaufnahmen mehr erfolgen, sondern eher eine selektive Darstellung der AC-Gelenke unter Ausschluss der oberen Thoraxapertur oder zumindest mal unter Zuhilfenahme eines Schilddrüsenschutzes. Dann soll die axiale Aufnahme durchgeführt werden und zudem die sogenannte Alexander-Aufnahme, eine Aufnahme in Outlet-View, bei der der Patient ein selbst gehaltenes Cross-Body-Manöver beidseits durchführt. Bei horizontaler Instabilität kommt es zur dorsalen Verschiebung des lateralen Klavikularendes über das Akromion, wobei keine Korrelation zur Quantität der Instabilität und der Aufnahme bestehen. Die Alexander-Aufnahme muss zudem aufgrund individueller Laxationsverhältnisse beidseits durchgeführt werden, da sie nur bilateral befundet aussagekräftig ist. Schaut man jetzt in die Republik, in die unfallchirurgisch-orthopädischen Abteilungen, dann wird die Zankeraufnahme in 44% der Fälle, die axiale Projektion in 42% der Fälle und die Alexanderaufnahme sogar in nur 12% aller Fälle durchgeführt. Also wir sind hier weit weg von einem Standard. Die Sonographie kann sicher optional in der Akutdiagnostik herangezogen werden, um das Ausmaß des Weichteilschadens zu beurteilen. Die Integrität der Bänder kann mit der konventionellen Röntgenbildgebung lediglich indirekt durch die Stellung der osseeren Strukturen evaluiert werden, was allerdings auch absolut ausreicht. Die MRT-Diagnostik hat ihren Stellenwert eher aufgrund der in den letzten Jahren immer weiter in den Fokus gerückten potenziellen Begleitverletzungen erlangt. Pauli et al. Beschreiben über 15% aller ACG-Verletzungen assoziiert mit intraartikulären Begleitläsionen. Für die laterale Klavikularfraktur ist die klassische konventionelle Röntgendiagnostik der Klavikula in 2 Ebenen indiziert. Zur Beurteilung einer horizontalen Instabilität wird ebenso eine axiale Aufnahme der Schulter empfohlen. Eine ergänzende Schnittbildgebung ist hier in der Regel nicht erforderlich und eher komplexeren Verletzungsmustern vorbehalten.
Dann kommen wir doch jetzt mal von den Verletzungen über die Diagnosestellung hin zur Versorgung. Wie sieht die Versorgung der ACG-Verletzung denn aus?
In der Literatur herrscht zwar Konsens darüber, dass die niedriggradigen ACG-Instabilitäten, also die Rockwood 1 und 2 Verletzungen, konservativ therapiert werden sollen. Ein evidenzbasierter Behandlungsalgorithmus zur konservativen Therapie existiert jedoch gar nicht. Empfohlen wird weitgehend konsentiert eine kurzzeitige Immobilisation in einer Orthese für 1 bis 2 Wochen bis zum Erreichen einer relativen Schmerzarmut. Unterstützend kann man hier tätig werden durch lokale oder systemische nichtsteroidale Antirheumatika oder auch die Kryotherapie. Begleitend oder an diese protektive Phase anschließend erfolgt eine intensive und gezielte Physiotherapie, die mittels Eigenübungen oder unter Anleitung durchgeführt werden kann. Kontaktsportarten sollten erst bei Bewegungs- und Schmerzfreiheit sowie einer symmetrischen Kraftentwicklung im Schultergürtel wieder aufgenommen werden. In einer aktuellen Arbeit zur konservativen Behandlung der niedriggradigen ACG-Verletzungen waren über einen Zeitraum von 6,5 Jahren allerdings nur 50% aller Patienten asymptomatisch. In 27% der Fälle wurde irgendwann im Verlauf sekundär die Indikation zur operativen Versorgung doch gestellt, sodass also auch die niedriggradigen ACG-Verletzungen nicht freigesprochen sind von einer vollumfänglich guten konservativen Ausbehandlung. Die optimale Therapie der Rockwood-3-Verletzung bleibt ebenfalls weiterhin Gegenstand zum Teil kontrovers geführter Diskussionen. Eine im ISAKOS publizierte Subklassifikation der Rockwood-3-Verletzung kann hier für die Therapieentscheidung hilfreich sein. Man hat im ISAKOS-Paper unterschieden zwischen der Rockwood-3a-Verletzung. Hier liegt keine dynamische Horizontalinstabilität vor. Die Alexander-Aufnahme ist also beidseits unauffällig. Diese Typ-3a-Verletzungen gelten als unproblematischer und werden dementsprechend häufiger konservativ behandelt. Dahingegen weist die Rockwood-3b-Verletzung durchaus in der Alexander-Aufnahme eine dynamische Horizontalinstabilität auf und die wird als unabdingbarer Risikofaktor für ein schlechteres funktionelles Outcome identifiziert und somit häufiger die OP-Indikation gestellt. Insgesamt die Rockwood-3-Verletzung betrachtend wird in Deutschland in etwa 75% die Indikation zur operativen Therapie gestellt. Letztlich muss man wahrscheinlich festhalten, dass die Therapiestrategie der Rockwood-3-Verletzung eine immer noch individuelle Entscheidung zwischen Patient, Funktionsanspruch und Behandler darstellt. Welche operativen Therapien stehen jetzt für welche Verletzungen zur Verfügung? Analog zu dem Konsens, dass die niedriggradigen ACG-Verletzungen konservativ zu behandeln sind, herrscht ebenfalls Einigkeit hinsichtlich der operativen Therapie der Typ 4 bis 6 Verletzungen. Seit Mitte der 60er Jahre wurden hier verschiedene Techniken publiziert. Mittlerweile haben wir etwa 200 verschiedene publizierte Operationstechniken beschrieben, wobei die stabilisierende Operation des ACG traditionell eher eine Domäne des offenen chirurgischen Vorgehens war. Zu den häufigsten verwendeten Verfahren hier zählte sicherlich die Hakenplatte, gefolgt von der Kartrad-Osteosynthese, die Bosworth-Schraube war hier immer ein Begriff oder PDS-Zerklagen. Die Retention mittels temporärer Hakenplatte als Working Horse der offenen Versorgung ist auch nach wie vor weit verbreitet. Die Hakenplatte hat allerdings auch deutliche Nachteile. Wir haben eine relativ hohe Zugangsmorbidität. Wir sehen im Verlauf auch beim jungen Patienten Osteolysen im Bereich des Akromions durch den Haken. Wir haben eine zwingende Notwendigkeit der Materialentfernung, die sogar ziemlich zeitkritisch, etwa nach 5 Monaten erfolgen soll. Und wir haben beschriebene Residualinstabilitäten nach Implantatentfernung. Mit der Entwicklung arthroskopischer oder arthroskopisch gestützter Verfahren wurde diese offene Operationstechnik doch durchaus relativiert. Die arthroskopischen Verfahren sind heutzutage besonders unter Kollegen favorisiert, die sich mit Schultern wesentlicher auseinandersetzen. Zumindest mal ist die Beherrschung der Arthroskopie notwendig. Bei der arthroskopisch gestützten CC-Augmentation wird ein Konstrukt aus 2 in der Regel Titanplättchen und nicht resorbierbaren hochreißfesten Fäden unter arthroskopischer Sicht transklavikulär und transkorakoidal eingezogen, platziert und eine Reposition der lateralen Clavicula über ein Spannen der Fäden generiert. Diese arthroskopisch gestützten Verfahren sind auch in ihrer eigenen Subgruppe durchaus variantenreich. Hier gibt es Einzelaugmentationstechniken, Doppelaugmentationstechniken mit und ohne additiver ACG-Versorgung. Grundsätzlich kann man zu diesen Verfahren sagen, dass sie durchaus Vorteile haben, nämlich eine Minimalinvasivität mit zusätzlich verbessertem kosmetischen Outcome. Die Implantate werden spürbar besser von den Patienten akzeptiert. Wir können eine programmierte Implantatentfernung vermeiden und somit auch ein potenzielles Infektionsrisiko senken. Ebenfalls vorteilhaft, und da sprach ich eben von, ist im Rahmen der Arthroskopie die Möglichkeit, Begleitverletzungen gleich adressieren zu können. Und hier gibt es durchaus Arbeiten, die von bis zu 30% relevanter Begleitverletzungen im Kontext ACG-Verletzung sprechen. Im direkten Vergleich der offenen, also der Hakenplatte mit den arthroskopisch gestützten Techniken, gibt es mittlerweile eine nachgewiesene leichte Überlegenheit der minimalinvasiven Stabilisierungsverfahren. Jedoch overall ist zu sagen, dass jedes dieser Verfahren spezifische Vor- und Nachteile bietet und Stand heute keines dieser Verfahren in Anspruch nehmen kann, operativer Goldstandard zu sein. Zum Operationszeitpunkt ist zu sagen, dass auch hier bislang keine klare Literaturempfehlung vorliegt, wann der optimale Operationszeitpunkt ist. Unter Berücksichtigung der Heilungs- und Vernarbungsprozesse der rupturierten Bänder sowie der ACG-Kapsel wird jedoch eine möglichst zeitnahe operative Versorgung angestrebt.
Dann schauen wir uns doch jetzt mal die laterale Klavikularfraktur an. Welche Optionen stehen denn hier zur Verfügung?
Nicht dislozierte Frakturen, zum Beispiel vom Typ 1 und 3 nach Nier, können durchaus konservativ behandelt werden. Eine Rückstellung in der Orthese ist prinzipiell ausreichend und auch nur so lange erforderlich, wie sie zur Schmerzreduktion und zum Komfort des Patienten beiträgt. Das Orthesentragen sollte nicht länger als 2 Wochen dauern und grundsätzlich kann sofort mit funktionellen Beübungen begonnen werden. Initial sollten die Patienten Pendelübungen durchführen. Ist der Patient dann im Verlauf schmerzfreier, kann zügig mit einer passiv-assistiven Beübung begonnen werden. Die volle Freigabe der Beweglichkeit kann nach etwa 3 Wochen erfolgen. Nach 6 Wochen kann der Patient dann mit dem Belastungsaufbau starten und Spitzenbelastungen erst nach 3 Monaten durchführen. Ein allgemeingültiges Behandlungsschema konsentiert, existiert jedoch auch hier nicht. Eine Indikation zur operativen Therapie wird bei den instabilen Frakturen, also bei dem Typ 2 nach Nier oder dem Typ 2a nach Jäger und Breitner gesehen. Neben der potenziellen funktionellen Beeinträchtigung und dem kosmetisch auch schlechteren Ergebnis bei entsprechender Dislokation ist das hohe Risiko für die Entwicklung einer Pseudarthrose als wesentliches weiteres Risiko für die Indikation zur operativen Therapie schon durchaus zu sehen. Die Pseudarthroserate bei der lateralen Klavikularfraktur wird in der Literatur mit bis zu 1/3 aller Fälle angegeben. Vergleichbar mit Verletzungen des ACG sind auch für die operative Behandlung der lateralen Klavikularfraktur zahlreiche Verfahren beschrieben. Das Spektrum reicht auch hier von offenen über minimalinvasive bis hin zu arthroskopisch gestützten Techniken. Hier kann man vielleicht 4 Gruppen definieren, die zur Versorgung zur Verfügung stehen. Zum einen die AC-gelenkübergreifenden Implantate, als Working Horse hier nochmal die Hakenplatte zu nennen. Dann die isolierte Plattenosteosynthese der lateralen Clavicula. Hierbei handelt es sich meistens um Platten mit einer sogenannten lateralen Extension. Ich habe hier die Möglichkeit, im lateralen Plattenteil durch kleinere Schraubendurchmesser mehr Osteosynthese auf kleinerem Raum unterzubringen und kann somit versuchen, den lateralen Clavicula-Teil stabil zu osteosynthetisieren. Dann die isolierte Augmentation der CC-Bänder, zum Beispiel über das beschriebene Titanblättchen-Fadenkonstrukt oder aber auch die Kombination aus einer Osteosynthese, die nochmal verstärkt wird mit der CC-Band-Augmentation. Die Pros und Kontras für die Hakenplatte sind letztlich dieselben wie bei der AC-Verletzung. Die Osteosynthesen mittels Kirschnerdrähten oder irgendwelchen Drahtzirklagen spielen faktisch keine Rolle mehr. Die isolierte osteosynthetische Versorgung der lateralen Clavicula stellt eine oft angewandte Therapieoption dar. Am häufigsten werden hier, wie bereits erwähnt, diese lateralen Extensionsplatten verwendet. Ein durchaus gängiger Schraubendurchmesser sind zum Beispiel 2,7 mm Schrauben im lateralen Bereich und 3,5 mm Schrauben schaftseitig. Ein Implantatversagen im Sinne eines Cutouts kann hier schon vorkommen, nämlich genau dann, wenn das laterale Fragment einfach zu klein war und zu wenige Schrauben hier greifen und der Trapeziuszug nach Kranial einfach zu hoch ist, als dass die Osteosynthese hier ausreichend Halt fände. Daher favorisieren wir zum Beispiel in diesen Situationen die Kombination aus zunächst Platte mit lateraler Extension und dann im Nachgang die CC-Augmentation mit erneut dem Vorteil, auch hier intraartikuläre Begleitverletzungen zu detektieren und gleich adressieren zu können.
Und wenn es mal zu chronischen Verläufen kommt, gibt es hierfür bestimmte Versorgungskonzepte?
Ja, hier muss man zum einen den Zeitpunkt chronisch definieren. Die aktuellen Empfehlungen sprechen von einem Zeitpunkt um die dritte Woche herum. Alles vorher wird als akut gewertet, alles danach als chronisch, wie eben schon angesprochen, zusammenhängend mit den Heilungsprozessen und dem Heilungspotenzial der einzelnen Bänder. Im Falle einer niedriggradigen, isoliert vertikalen ACG-Instabilität mit dem primären Beschwerdebild einer sekundären posttraumatischen ACG-Arthrose können gut mit einer sparsamen arthroskopischen ACG-Resektion therapiert werden. Bei höhergradigen Instabilitäten mit einer unidirektionalen Instabilität kann ein coracoacromialer Bandtransfer, hier ist das Viva-Dann-Verfahren zum Beispiel ein Stichwort, durchgeführt werden. Viel häufiger trifft man allerdings die höhergradigen ACG-Instabilitäten mit Kombination aus vertikaler und horizontaler Translation an. Und hier macht es Sinn, eine biologische Augmentation mittels freier Sehnenplastik. Hier werden Gracilis- oder Semitendinosus-Sehnen gerne genommen, plus zusätzlicher Fadenplättchen CC-Band-Augmentation zu versorgen. Ein chronischer Beschwerdeverlauf nach lateraler Clavicula-Fraktur beruht ja in der Regel auf einer Pseudarthrose, die dann entsprechend mittels Pseudarthrosenresektion, seltener auch autologer Knochentransplantation, zum Beispiel Beckenkammtransplantat oder ebenfalls selten mittels Doppelplattenpositionierung zu behandeln ist.
Von der konservativen Nachbehandlung haben Sie bereits berichtet. Wie behandeln Sie diese Verletzung postoperativ konkret nach?
Wir behandeln sowohl die ACG-Verletzung als auch die laterale Clavicula-Fraktur, die operativ versorgt wurden, gleich nach. Die Patienten bekommen für die ersten 6 Wochen eine Abduktionsorthese. Die Patienten sollen keine Scapula-Elevation und Protraktion durchführen. Extension und Flexion sowie Adduktion und Abduktion sind mit 0, 10, 90 Grad limitiert. Passiv und aktiv assistiv. Die Patienten sollen keine Belastung in dieser Zeit durchführen. Ab der 6. Woche sind wir dann limitationsfrei. Die Patienten dürfen bis zur Vollbelastung steigern. Alle Bewegungen sind erlaubt. Nach 3 Monaten darf der Sport wieder aufgenommen werden. Maximalbelastungen wie zum Beispiel Bergsteigen sollte erst nach 6 Monaten erfolgen.
Aha, und was ist nun mit dem Coracoid?
Coracoid-Frakturen treten verglichen zu den anderen beiden Verletzungen total selten auf. Die Prävalenz liegt bei etwa 1% aller Frakturen bzw. 5% der Frakturen der Schulter. Sie treten entweder isoliert oder in Kombination mit ACG-Verletzungen auf und klassifiziert wurden sie nach Ogawa oder präziser nach Ayers. Ayers definiert 5 Typen, den Typ 1, hier ist isoliert die Coracoid-Spitze betroffen, beim Typ 2 der mittlere Part, beim Typ 3 die Basis. Die Typ 4-Verletzung hat einen Ausläufer in den Bereich der oberen Scapula und die Typ 5-Verletzung läuft ins Klenoid aus. Zur Therapie ist zu sagen, dass einige Quellen die operative Therapie postulieren. Hier können zum Beispiel kannulierte Schrauben, gegebenenfalls arthroskopisch eingebracht werden. Die Mehrheit der Arbeiten berichtet jedoch über gute bis sehr gute funktionelle Ergebnisse unter konservativer Therapie.
Dr. Helfen, werfen wir doch jetzt noch einen Blick auf die Forschung. Was tut sich denn da?
Ja, interessanterweise ist der ACG-Komplex in den letzten Jahren wieder deutlich in den wissenschaftlichen Fokus geraten, da er uns eigentlich, wie ich glaube ich auch zeigen konnte, immer noch vor Herausforderungen stellt und viele Fragen einfach noch nicht abschließend geklärt sind. Wie schon erwähnt, war die standardisierte diagnostische Herangehensweise lange Zeit eine große Frage, die jetzt weitgehend beantwortet werden konnte und deren Beantwortung auch viel in der Qualität bewegt hat. Ein großer Fokus der ACG-Verletzung ist zum Beispiel auch nach wie vor die benannte horizontale Instabilitätskomponente, die erst im Jahr 2008 von Masoka thematisiert wurde. Im Bereich chronischer symptomatischer ACG-Verletzungen vom Typ Rockwood 3 oder 5 wurden jüngst zum Beispiel noch verschiedene Operationsverfahren miteinander verglichen. Hier kam zum Beispiel die Augmentation mittels Hamstringsehne mit zusätzlicher Hakenplatte versus Hamstringsehne mit Arthroskopie gestützter CC-Band-Augmentation zur Untersuchung. Trotz völlig unterschiedlicher biomechanischer Ansätze ist hier eine vergleichbare, signifikante Verbesserung im funktionellen Outcome gezeigt worden. Für die interligamentär liegende laterale Klavikularfraktur vom zum Beispiel Typ NIR 2b wurde jüngst die Therapieoption der alleinigen arthroskopischen Doppelbandaugmentation evaluiert und hier zeigte sich eine doch deutlich erhöhte Pseudarthroserate verglichen mit den osteosynthetisierten Frakturen, sodass dieses Verfahren als Reserveverfahren für zum Beispiel sehr kleine laterale Fragmente gewertet wurde. Ich persönlich beschäftige mich wissenschaftlich derzeit mit der Mikroarchitektur der lateralen Klavikularfraktur und ganz konkret der Frage, macht im Falle der lateralen Platte mit Extension die Anordnung der Schraubenlöcher in der Form überhaupt Sinn? Die Frage, ob dieser zweite eben angesprochene Alterspeak der lateralen Klavikularfrakturen über 70 Jahren Osteoporose assoziiert ist, konnten wir widerlegen. Hier gab es keine Unterschiede, ob eine Osteoporose vorlag oder nicht. Und was wir ebenfalls aktuell evaluieren, ist der Einfluss der Bandenthesen auf die verschiedenen Frakturkonfigurationen. Somit ist also insgesamt noch sehr viel coracoacromioklavikuläre Forschung notwendig.
Ganz herzlichen Dank, Dr. Helfen.
Ebenso.
Alles Gute nach München.
Danke.
Sie hörten eine Podcast-Folge der OTC Germany. Gemeinsam wollen wir die medizinische Fachkompetenz in der Unfallchirurgie und Orthopädie weiterentwickeln. Deshalb ist unser Podcast eine Online-Ergänzung zu unserem weit gefächerten Fort- und Weiterbildungsangebot mit einer Vielzahl von Kursen, Workshops und Symposien im deutschsprachigen Raum. Vielleicht sehen wir uns bald bei einem dieser Angebote. Uns würde das sehr freuen. Bis dahin hören Sie sich einfach auch unsere anderen Podcast-Folgen an und besuchen Sie für aktuelle Informationen unsere Website otc-germany.de. Für das Kursangebot unserer Akademie besuchen Sie bitte otc-akademie.de. Unser Online-Angebot finden Sie auf digital.otc-germany.de. Und falls Sie gerade vor der Facharztprüfung stehen, wir von der OTC Germany wünschen Ihnen viel Erfolg.